ARD Sounds.
Das ist eine Schicksalswahl, sagen viele über die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in 2 Wochen, weil die AfD in den Umfragen bei mehr als 40% liegt. Klar, dass wir darüber mit AfD-Chef Tino Chrupalla im ARD-Sommerinterview gesprochen haben. Weitere Themen waren, wie die AfD dem Klimawandel begegnen will und AfD-Mitarbeiter mit problematischer Vergangenheit. Was war das für ein Interview? Wie hat der AfD-Chef auf die Fragen reagiert? Und gab es neue Erkenntnisse, gerade im Vergleich zu Chrupallas Co-Chefin Alice Weidel, die ja gestern beim ZDF war? Hier ist der Berlin-Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Findet ihr bei ARD Sounds. Bei mir sind Markus Preis, der das Interview mit Chrupalla geführt hat. Hallo Markus.
Hi Sally.
Und Juli Kurz, die sich sehr viel hier mit der AfD beschäftigt. Hallo Juli.
Hallo.
Wir zeichnen diese Folge am Montagmittag auf. Los geht's, und zwar mit dem Blick hinter die Kulissen mal. Das finde ich sehr spannend. Markus, ich habe gestern in der Tagesschau Bilder gesehen, wie du Tino Chrupalla am Eingang abgeholt hast, ihn dann, glaube ich, zur Maske, nehme ich mal an, gebracht hast. Ne? Politiker und Moderatoren auch, werden ja auch immer abgepudert, das muss man noch dazu sagen, bevor sie dann ins Fernsehstudio gehen. Was redet man da? Ist das so Smalltalk?
Ja, erstmal ist Tino Chrupalla natürlich unser Gast auch im ARD-Sommerinterview. Und da wir alle eine gute Kinderstube haben, begrüßen wir den auch, holen den ab und bedanken uns, dass er die Einladung angenommen hat. Und ansonsten ist es natürlich auch ein bisschen Smalltalk, ein bisschen sozusagen gucken, wie er seinen Urlaub verlebt hat, wo er jetzt gerade herkommt. Auch ein bisschen, in gewisser Weise, auch ein bisschen die Temperatur checken, wie er quasi zum Interview so anreist. Und ja, im Prinzip aber einfach auch in gewisser Weise auch höflicher Moment, ihn hier ins Studio zu begleiten.
Liegt ja auch irgendwie im eigenen Interesse, ne? Man will ja auch ein gutes Interview haben, dass man da irgendwie auch eine gute Stimmung vorher hat, nehme ich mal an.
So. Ja, also wir therapieren ihn jetzt nicht quasi in die Stimmungsrichtung, aber ich signalisiere ihm natürlich auch, ja, wir freuen uns, wir wollen hören, wie er auf die Dinge guckt, und umgekehrt verrate ich ihm jetzt natürlich noch nicht, was wir genau da machen werden.
Ist auch immer so ein ganz guter Moment, um mit den Politikern nochmal ein bisschen, wie man so schön sagt, im Hintergrund zu sprechen. Macht man dann gerne auch nochmal nach dem Interview, dass man nochmal die ein oder andere Sache bespricht, die sie vielleicht auch im Interview nicht sagen wollen.
Und wie war er vorher so drauf? War er nervös, Juli? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, der war nicht nervös. Man muss bei Tino Chrupalla wirklich sagen, dass der ja doch in den letzten Jahren eine wahnsinnige Lernkurve hingelegt hat. Ich beobachte ja die AfD schon relativ lange, und ich erinnere mich in der Anfangszeit, als ich hier war, so vor 6 Jahren, da habe ich Interviews mit Tino Chrupalla gesehen, wo der sehr nervös war und auch ja sehr abgehackt gesprochen hat und so. Und mittlerweile hat man das Gefühl, dass er doch, weiß man auch, dass er sehr gut gecoacht worden ist in den letzten Jahren, Medientraining bekommen hat und da ja sehr selbstbewusst und lächelnd ins Studio gegangen ist. Er weiß aber eben auch, und das zeigt die Vergangenheit auch, dass er eigentlich so ziemlich alles erzählen kann und seine Crowd ihm trotzdem noch zujubelt. In jedem Fall.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also der Coach ist wichtig, aber auch eine Selbstsicherheit, eine Souveränität kommt auch einfach daraus, dass die Partei so stark jetzt in den Umfragen steht und er dann quasi auch ein bisschen mit einer Attitüde, mit aller Zurückhaltung auflaufen kann und sagen, ihr könnt ruhig kommen, ihr könnt mir alle gar nichts mehr.
Jetzt gehört ja aber auch zu weit dazu, dass die AfD dem Journalismus in Deutschland kritisch entgegensteht, vor allem uns, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir sie abschaffen oder zumindest deutlich verkleinern. Ich stelle mir das trotzdem schon schwierig vor, wenn man ihm dann begegnet. Ist das gar nicht so vom Gefühl her jetzt für dich gewesen, zum Beispiel, Markus?
Ja, das ist natürlich so, man weiß das, aber ich fühle mich jetzt hier als Leiter des Hauptstadtstudios, als Journalist und nicht als Medienpolitiker der ARD. Also wir versuchen, Juli und ich jetzt in dem Fall, da einfach unseren Job zu machen, ein gutes Interview zu machen, zu zeigen, warum es uns gibt, nämlich indem wir ihm kritische Fragen stellen, indem wir an die wunden Punkte gehen. Und das auch unerschrocken von solchen Debatten, die die AfD da noch führt. Wir haben den Vorteil, dass uns die Gebührenzahler eben die Möglichkeit geben, dass wir quasi unabhängig berichten können. Und das machen wir dann auch. Und ich sehe mich da jetzt nicht in irgendeiner Rolle, mich an die AfD besonders freundlich oder besonders aggressiv ranzugehen, sondern wir gucken, das ist eine wichtige Partei und wir wollen Antworten haben.
Ein Blick hinter die Kulissen ist ja auch, warum wir über welche Themen in diesen Sommerinterviews sprechen. Ihr habt ja viel über den Klimawandel zum Beispiel gesprochen, über die Wahl in Sachsen-Anhalt und das Wahlprogramm, auch über Neonazi-Verbindungen. Wieso habt ihr genau diese Themen ausgewählt, Juli?
Ja, also ich glaube, der Klimawandel lag ein bisschen auf der Hand nach diesem Sommer mit Waldbränden, mit Hitzetoten, mit Niedrigwasser. Und das ist natürlich ein Thema, was so ein bisschen auch ein Evergreen bei der AfD ist. Aber wir haben, so kann ich mich zumindest erinnern, in den letzten Jahren mit der AfD nie über, zumindest im Sommerinterview kann ich mich nicht erinnern, über den Klimawandel gesprochen. Von daher fanden wir, das war jetzt eigentlich das Thema des Sommers, wo natürlich man auch fragen wollte, was sind eigentlich die Pläne der AfD dazu, gerade auch was Klimaschutz, aber auch Klimaanpassung angeht. Und das andere große Thema ist eben die Wahl in Sachsen-Anhalt, weil sie ja zum ersten Mal der AfD möglicherweise die Möglichkeit geben könnte, da eine absolute Mehrheit zu bekommen. Also dass sie zum ersten Mal in Regierungsverantwortung kommen könnte. Und das würde ja doch vieles auch verändern. Zumindest gibt es da viele Fragen, die ja sicherlich auch unsere Zuschauer haben.
Mhm. Ja, und das war in der Tat auch ein Punkt, den wir auch ganz klar auch mal uns wirklich überlegt haben, weil die AfD sagt ja selber, die anderen sind die Altparteien, die Kartellparteien, die kennen wir alle, was die wollen. Und wir haben uns gedacht, wir sollten auch nochmal genauer gucken, wer ist denn die AfD und wer ist da? Und das ist nicht ganz unproblematisch im Landesverband Sachsen-Anhalt. Deswegen haben wir da einen ganz besonderen Fokus drauf gerichtet. Das kann man auch immer anders sehen. Man hätte auch über den Haushalt sprechen können. Und da gibt es Wirtschaftsforschungsinstitute in Halle, die sagen, das können die alles gar nicht finanzieren. Aber ja, alle Parteien, glaube ich, haben momentan Haushaltskonzepte, wo am Ende dann doch ziemlich große Löcher drin sind. Also da fanden wir, das war nicht unbedingt das Besondere der AfD. Das Besondere sind aber gewisse Ideen, die es da gibt und gewisse Leute, die da sind. Und da haben wir nochmal ganz besonders einen Schwerpunkt drauf gelegt.
Jetzt lief ja gestern auch das Sommerinterview im ZDF mit Alice Weidel. Da war dann Wirtschaft vor allem ein Schwerpunkt. Spricht man sich da ab oder wie funktioniert das? Hat er auch was dazu gesagt?
Also wir sprechen uns da nicht ab mit dem ZDF. Einfach aus dem Grund, weil wir uns als zwei unterschiedliche Sender halt auch betrachten. Und jetzt sage ich mal einfach aus der Redaktions- und Moderationsperspektive ist es auch einfach so, das ist schon etwas, was man sehr genau plant und strukturiert. Und wenn man dann quasi Absprachen treffen würde und darauf eingeht, weil man denkt, der andere macht's, aber das Interview läuft anders und es passiert gar nicht. Und dann hat man das eigene Interview quasi umgestaltet für in gewisser Weise nichts. Also finde ich schwierig und auch generell. Ich finde es gut, wenn am Ende zwei möglichst verschiedene Interviews rauskommen und da kann man ja trotzdem noch jede Menge Unterschiede sehen oder eben auch nicht.
Ja, also Absprachen treffen wir also in der Regel gar nicht. Also mit den anderen Journalisten, man spricht natürlich auch mit anderen Journalisten auch immer, was sie so bewegt gerade, was sie beschäftigt bei der AfD, aber Absprachen gibt es da inhaltlicher Natur nicht.
Tino Chrupalla hat aber auch gefragt. Und wir haben ihn aber auch gefragt, ob er sich mit Alice Weidel abgesprochen hat. Nee, abgesprochen, sagt er, haben sie sich nicht, aber schon nochmal kurz telefoniert.
Dann wollen wir mal hören, was er so gesagt hat im Interview. Wir bleiben mal bei dem Thema Klimawandel. Da ist mir besonders diese Antwort in Erinnerung geblieben.
Für mich war das ein ganz normaler Sommer. Also ich sehe da auch viel Panikmache. Und vor allen Dingen am Ende geht es doch darum, der Bundesregierung und auch der regierenden Politik, dass man mit diesem Klimahype, so will ich es wirklich bezeichnen, den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen will, um sozusagen in CO2-Abgabe zu investieren, um den Strom, um das Benzin teuer zu machen.
Das ist schon eine Aussage. Was genau meint er damit?
Also er meint damit, diese CO2-Abgabe ist ja eine Abgabe auf Kraftstoffe, also etwa Benzin. Und dagegen ist die AfD einfach komplett. Die AfD möchte nicht, dass man in Klimaschutz investiert. Sie sieht da keinen Sinn drin. Und das ist eigentlich die Position, ja, die Partei auch schon sehr lange hat. Also er sagt damit eigentlich, dass dieses ganze Geld, was ist natürlich auch Geld, was in den Klimaschutz fließt, dass das alles ja nichts bringen würde, dass es einfach nur Kosten verursachen würde, wobei er natürlich dann unterschlägt, dass die Klimafolgen, wie ja Wissenschaftler sagen, deutlich höhere Kosten produzieren würden, gerade wenn man weltweit sich auf Klimaschutz bemühen würde.
Also war das in dem Moment auch nicht so richtig plausibel, was er da gesagt hat?
Nee, ja, er hat ja erstmal gesagt, das sei ein ganz normaler Sommer gewesen. Ja. Und ich glaube, wenn man sich den Sommer angeguckt hat, dann sind es doch sehr viele Menschen, die zu dem Schluss kommen, dass es kein normaler Sommer war. Und das zeigen ja auch die Statistiken, dass es deutlich wärmer, gerade die letzten Sommer in Folge deutlich wärmer gewesen sind. Also von daher ist es natürlich in dem Sinne kein normaler Sommer gewesen.
Was für mich einfach rauskommt, ist, die AfD hat, indem Tino Chrupalla eben so reagiert hat, wie er reagiert hat, klar deutlich gemacht, sie bleibt auf dieser Linie. Und warum bleibt sie darauf? Nicht, weil sie irgendwie Studien nochmal gelesen hat oder Fakten, sondern weil das ihre politische Strategie ist. Weil sie glaubt, es gibt viele Leute, die genau das so sehen, die das so auch hören wollen. Und sie geht einfach diesen Weg weiter. Und das ist im Prinzip das, worum es uns auch ging. Das haben wir, glaube ich, damit auch sehr, sehr deutlich gemacht. Also da, man wird auf diesem Kurs bleiben, ob es nächstes Jahr 45 Grad irgendwo sind oder nicht. Es ist einfach nicht eine Frage sozusagen des Thermometers, ob man diese Politik ändert, sondern der parteipolitischen Strategie. Und die ist sehr klar. Wir holen die Leute ab, die davon nichts wissen wollen.
Also die Leugnung des menschengemachten Klimawandels gehört wirklich zur DNA der AfD. Das war schon im Grundsatzprogramm drin 2016. Und man ändert an dieser Strategie nichts, weil es wunderbar funktioniert, weil es den Menschen ja auch das Gefühl gibt, man kann gar nichts daran tun, man muss gar nichts verändern. Also das funktioniert extrem gut. Und das ist ja sowieso grundsätzlich die rechtspopulistische Strategie, dass man nie irgendwie eingesteht, dass man irgendwo einen Fehler gemacht haben könnte, sondern man geht immer weiter in die Radikalisierung. Und von daher zeigt sich das bei Tino Chrupalla in diesem Interview auch.
Aber auch die AfD muss doch merken, dass es heißer wird, oder? Also was ist deren Ansatz? Was sind deren Lösungsvorschläge?
Wie gesagt, ich glaube, da geht es nicht darum, sozusagen nach wissenschaftlichen Kriterien und nach Thermometerstand dann die Politik anzupassen. Das haben wir ihn ja auch gefragt. Wir haben ja auch die Tür aufgemacht, ja, ob es nur graduell verändert wird. Also ob er nach diesem Sommer vielleicht ein bisschen anders nochmal drüber nachdenken wird. Und das hat er klar verneint. Und das ist keine Frage unbedingt des Realitätschecks, sondern der politischen Strategie, wie Juli es gerade gesagt hat. Man hat eine andere Wählerschaft, die will diesen Sound hören. Und da ist er bei geblieben, selbst nach so einem Sommer.
Habt ihr in dem Interview an irgendeinem Punkt das Gefühl gehabt, dass er das vielleicht selber alles nicht so logisch findet, was er sagt? Oder auch an anderen Punkten im Interview generell dieses Gefühl?
Also ich hatte nicht das Gefühl. Es gab so eine Situation nach einem Einspieler, wo es mehrere Menschen sich geäußert haben, die Sorgen haben. Da kommen wir vielleicht ja gleich noch zu, in Sachsen-Anhalt. Da hatte ich ihn ein bisschen nachdenklicher empfunden, zumindest kurz. Aber grundsätzlich ist das bei der AfD, so nehme ich das zumindest wahr, dass man bei vielen Themen einfach auch seine eigene Wirklichkeit mittlerweile hat. Man bespielt die eigene Bubble, man kriegt aber auch die eigenen Echokammern, wie man das dann ja immer so schön sagt. Und von daher ist das auch mehr und mehr so, dass man eben auch an das, was man sagt, glaubt, weil man eben andersrum, wenn man jetzt anfangen würde, das in Frage zu stellen, ja das ganze Narrativ zusammenbricht. Also dann würde man sich ja auch fragen, wie konnte ich eigentlich die letzten 10 Jahre zum Beispiel sagen, dass der Mensch keinen Einfluss hat beim Klimawandel. Also von daher ist das immer so eine Selbstverstärkung, die wir auch bei anderen rechtspopulistischen Parteien immer wieder sehen. Also ich habe früher über den Brexit berichtet und auch die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, obwohl man jetzt schon sagen kann, dass viele Versprechungen nicht eingelöst worden sind, wollen jetzt trotzdem Nigel Farage wählen, der damals derjenige war, der ja den Brexit haben wollte. Also man ist da in so einer...
Also es schon eine Art, ja, Schauspiel in meinen Augen, so ein bisschen. Also wenn ich das mal so als private Person jetzt hier in diesem Podcast sagen darf, weil...
Na, als Schauspiel bin ich mir nicht sicher. Also es gibt sicherlich, was auch gesagt wird, weil man die Wähler adressieren möchte. Das machen aber andere Politiker aus anderen Parteien auch, muss man auch klar sagen. Aber ich glaube auch, dass sie ganz viel eben das auch immer wieder gegenseitig sich bestärken in ihrer Haltung und in ihren Positionen.
Also auf jeden Fall auffällig finde ich bei der AfD, dass eine komplette Außenseiterposition, noch je extremer, umso besser, die zu halten, da zu sagen, das interessiert mich alles nicht. Das ist auch etwas, mit dem man punktet oder versucht zu punkten. Und das kann man schon auch das ein oder andere Mal wahrnehmen. Und wir hatten auch eben diese Aussagen, dieser Sommer ist einfach super und da brauchen wir einfach ordentlich Atom- und Kohlestrom und dann laufen die Klimaanlagen auch und das wird alles ganz toll. Da wird es wahrscheinlich viele geben, die sagen, sehe ich nicht ganz so. Aber das sozusagen trotzdem allen Anfeindungen in Anführungszeichen zum Trotz stehen zu lassen, das ist auch etwas, mit dem man sich auch profilieren kann.
Man will sich in keiner Form mäßigen, um ja koalitionsfähig mit den anderen Parteien zu werden. Und in Sachsen-Anhalt sagt man sich eben, da brauchen wir es vielleicht auch gar nicht mehr.
Ja, lass uns mal darüber sprechen. In 2 Wochen ist die Wahl in Sachsen-Anhalt. Die AfD ist in den Umfragen mit Abstand die stärkste Kraft und sie will dort alleine regieren. Ob das klappt, ist noch überhaupt gar nicht klar. Hier ist total interessant, wie unterschiedlich da Tino Chrupalla und Alice Weidel sich positionieren. Tino Chrupalla ist da eher so ein bisschen zurückhaltender.
Wir sagen erstmal den Bär erlegen, bevor wir über die Aufteilung des Felds sprechen. Das muss man nicht vor einem Wahltermin machen.
Co-Chefin Alice Weidel, ist wenig überraschend, finde ich, wenn man sich schon mal Interviews von ihr angeguckt hat, hat da im ZDF-Sommer-Interview einen ganz anderen Ansatz.
Wir werden regieren, wir werden in den ersten Bundesländern regieren, nicht nur in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, und wir werden auch im Bund regieren. Die CDU wird keine einzige Bundestagswahl mehr gewinnen.
Wie bekommt ihr das zusammen, diese beiden Aussagen?
Also ich würde gar nicht sagen, dass die so unterschiedlich sind. Natürlich sind sie im Sound unterschiedlich, aber das zeigen einfach auch die beiden Persönlichkeiten. Mhm. Also auch Tino Chrupalla hat ja von einer realen Machtoption gesprochen, dass er sich wünscht zu regieren. Und bei Alice Weidel ist das natürlich Alice Weidel pur gewesen. Also ja, da gab es gar keine Grautöne. Da wurde pauschal das gesagt, in den Raum gestellt. Da wurde die CDU fertig gemacht. Das ist Alice Weidel, wie sie leibt und lebt. Und da haben wir ja in der Parteispitze auch so ein bisschen so eine Aufgabenteilung, wobei man eben sagen kann, dass in der Partei sie jetzt nun wirklich auch die stärkere Person ist.
Man hat bei Tino Chrupalla gesehen, dass er natürlich auch eine Debatte nicht haben möchte. Die AfD hat lange, lange immer gesagt, wir haben eine Brandmauer, die ist undemokratisch, die anderen reden nicht mit uns, da sind Millionen Wähler, deren Stimme überhaupt gar keine Chance hat, weil die anderen einfach sofort die Tür zuschlagen. Und jetzt ist da ein Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, der kurz vor der absoluten Mehrheit steht, aber vielleicht braucht er auch noch eine andere Partei. Und der sagt, ich rede auch mit niemandem, ich will alleine regieren oder gar nichts. Und jetzt ist es richtig, die CDU will auch nicht mit der AfD regieren, aber das BSW zum Beispiel, und vielleicht werden die gebraucht. Und da sozusagen diese Position einzunehmen, wir machen auch nichts mit denen, ist aus meiner Sicht für die AfD auch nicht so ganz einfach. Und deswegen hat er ja auch nochmal gesagt, wir sprechen mit allen, die das wollen. Aber Ulrich Siegmund, der ist ganz klar bisher jedenfalls gewesen, wir regieren alleine oder gar nicht.
Würde er das durchziehen, meint ihr?
Also es kommt jetzt natürlich total auf das Ergebnis an, ist ja klar. Am Ende habe ich schon das Gefühl, dass gerade zwischen Ulrich Siegmund und Alice Weidel wirklich ein enger Schulterschluss ist. Und von daher würde ich auch vermuten, dass Alice Weidel gerade auch Einfluss auf Ulrich Siegmund hat, wenn... Also es ginge ja im Wesentlichen um die Frage dann, ob Ulrich Siegmund am Ende, wenn es mehrere Wahlgänge geben sollte, am Ende toleriert werden würde von dem BSW oder nicht. Das muss man dann mal schauen. Aber ich glaube, im Moment ist es einfach wahnsinnig schwer vorherzusagen, wie dieses Wahlergebnis ausgeht, ob die AfD so stark werden wird, wie in den Umfragen vorhergesagt, oder vielleicht doch nicht ganz so stark oder vielleicht noch stärker. Welche Parteien kommen rein? Also ich glaube, da ist einfach, da muss man Tino Chrupalla in gewisser Weise recht geben. In dem Sommerinterview hat er gesagt, jetzt lassen wir erstmal abwarten, was das Wahlergebnis ist. Das ist schon alles auch ein bisschen hypothetisch im Moment.
Aber es ist schon auch ein Risiko, denke ich. Also mal angenommen, er kommt da fast dran an die absolute Mehrheit und sagt dann, ja, aber ja, wenn es nicht allein klappt, dann gehe ich nach Hause. Dann hat er aus Sicht der AfD einen Vorteil sozusagen aufgemacht. Nämlich die anderen müssen zappeln, ja, und zappeln, absolut, und zappeln und versuchen, irgendeine Koalition zusammenzuschustern. Das kann der AfD auch nutzen. Also auch der Bundes-AfD, sozusagen, guckt euch an, dieses Chaos, die kriegen auch nichts hin. Es hat aber auch Nachteile. Der erste ist, man hat die Wähler in Sachsen-Anhalt, finde ich, richtig heiß gemacht. Wir holen uns unser Land zurück, aber dann mache ich hier den Christian Lindner und sage, nee, irgendwie passt mir doch nicht, ich gehe doch wieder nach Hause. Schwierig. Und der andere Punkt ist auch, auch da muss erstmal der Bär erlegt werden. Aber ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern wird es nicht so einfach, in die Regierung zu kommen. Und wenn das nicht gelingt, dann dauert es auch erstmal wieder einen Moment. Dann gehen wieder ein, zwei Jahre ins Land, wo die AfD vielleicht eine Chance hat. Und in der Zeit kann viel passieren. So hätte man jetzt den ersten Ministerpräsidenten und hätte quasi diesen Flock, den Alice Weidel ja auch da macht, nämlich wir werden jetzt immer regieren, auch eingeschlagen.
Also da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Gleichzeitig ist es schon so, wenn sie nicht regieren würden, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie diese Opferrolle sehr nutzen würden, spielen würden, sagen würden, wir sind hier eigentlich mit Abstand die stärkste Kraft im Land, über 40% wollen uns und seht her, keiner will mit uns zusammenarbeiten. Also koalieren will ja keiner dann. Und ich glaube, das würden die schon ganz gut für sich auch nutzen können. Und was man ja, also was ich auch immer in den Hintergründen höre, ist, dass man, also dass man keine Eile hat. Und man ist sich auch immer noch nicht ganz, zumindest sind sich alle nicht ganz so sicher, ob Sachsen-Anhalt, ob der Landesverband da wirklich der Richtige ist, ob der genügend vorbereitet ist für eine mögliche Regierungsübernahme. Die AfD glaubt einfach, dass ihr die Zeit in die Hände spielt. Und gerade die Bundes-AfD blickt natürlich auch darauf, wie geht es eigentlich mit der Koalition im Bund weiter? Wird es vielleicht vorher Neuwahlen geben oder nicht. Also da, für die AfD.
Das ist auch schon sehr interessant, dass die AfD jetzt quasi, dass wir jetzt schon fragen, ob es Neuwahlen gibt. Also Neuwahlen gibt es nicht so häufig in der bundesdeutschen Geschichte. Die AfD spricht bei jeder Gelegenheit, dass ja nächstes Jahr schon gewählt wurde. Und zwischenzeitlich fragt man sich dann schon, wann jetzt eigentlich nächstes Jahr gewählt wird.
Aber wisst ihr, was ich mich gefragt habe bei dem, was Alice Weidel gesagt hat? Wir werden in Sachsen-Anhalt regieren. Okay, wir werden in Mecklenburg-Vorpommern regieren, in Berlin, im Bund, überall. Kommt das gut an? Weil es wirkt für mich, also wenn ich sehe, ja nicht besonders glaubwürdig, weil das kann sie ja jetzt nicht einfach so entscheiden. Sagt ihr, dass das gut ankommt, weil das weiter
bei
dann
den,
aufheizt?
Bei den AfD-Wählern, ja.
Aber ist das nicht auch unglaubwürdig auf eine Art und Weise, wenn sie das einfach so sagt?
Also auf der einen Seite beschwört sie da natürlich so eine Zwangsläufigkeit rein, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Ihr könnt uns gar nichts mehr. Das läuft jetzt einfach, der Schneeball, der rollt den Berg runter und die Lawine, die wird euch gleich alle, geht besser noch mal ein bisschen an die Seite, weil jetzt kommen wir. Also das macht sie. Aber umgekehrt finde ich es auch eine große Anmaßung gegenüber Wählern. Ja, das ist ja quasi immer die Betonung, die Menschen und die müssen gehört werden und das Volk und so weiter. Aber die sind offenbar alle so schon ausrechenbar und vorab gepolt, dass sowieso die alle das wählen werden. Also das finde ich auch schwierig, dass das so gesagt wird. Aber ich verstehe natürlich, warum sie es macht, weil sie so eine Zwangsläufigkeit suggerieren will.
Gab es noch so Sachen im Interview, die ihr besonders bemerkenswert fandet, die euch jetzt gerade noch so im Kopf geblieben sind?
Also ich fand schon interessant, wir haben ja dann auch mit Tino Chrupalla eben über das rechtsextreme Umfeld gesprochen, über die Leute, die Vertrauten von Ulrich Siegmund. Das sind ehemalige Neonazis, die waren in der heimattreuen deutschen Jugend ein Verein wegen seiner neonazistischen Ausrichtung, der verboten worden ist. Und wie Tino Chrupalla darüber hinweggegangen ist und von Jugendsünden gesprochen hat, noch gesagt hat bei dem einen.
Da können wir mal reinhören, was er dazu gesagt hat, Juli.
Also erstmal weiß ich nicht konkret, was jetzt die Vorwürfe sind, wenn man in Jugendjahren vielleicht diese Organisation und wenn man so eine Veranstaltung besucht hat. Also das ist jetzt ziemlich aus dem Kontext gerissen. Ich sehe in der Mitgliedschaft, seitdem sie diese Person in der AfD sind, keine Rechtsverstöße, keine Verstöße, die in irgendeiner Weise juristisch geahndet werden mussten. Wir haben ein lupenreines Führungszeugnis, wo nichts drinsteht.
Und bei ihm fiel ja auch das Wort Jugendsünde tatsächlich. Das hat mich schockiert, ehrlich gesagt, als er das gesagt hat.
Ja, das ist ja etwas, was man auch aus so einem Interview dann rauslesen kann. Auch wenn er jetzt sagt, es ist nur eine Jugendsünde. Ich glaube, bei Zuschauern, die bilden sich schon ihre Meinung über das, was sie da hören. Weil das sind Leute, die waren auch nicht nur mal in diesem Camp, sondern da war unter anderem der zweite Bundesführer dieser Camps, ist eine der Personen, die direkt im Umfeld jetzt von Ulrich Siegmund arbeiten, die demnächst in hohe Staatsämter kommen könnten. Und die Kollegen von der Welt, die haben, finde ich, das sehr schön heute auch nochmal rausgearbeitet, dass wie Chrupalla versucht, entweder es wegzuschieben, eben als Jugendsünde, oder wenn das dann nicht mehr gelingt, offenbar im Interview, dann die Latte höher zu legen und sozusagen das polizeiliche Führungszeugnis als Maßstab anzulegen. Also als ob jeder, wenn er nur nicht vorbestraft ist, super geeignet wäre. Man muss sich einfach mal angucken, was zum Beispiel diese heimattreue deutsche Jugend war. Das war ein Verein, der zum Ziel hatte, Zitat, die Heranbildung einer neonazistischen Elite, die dann in der Politik Einfluss nehmen sollte. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat 2010 geurteilt, dass sämtliche Bekenntnisse dieser Organisation zur Bundesrepublik, Zitat, nur Fassade sind. Und die sollen jetzt womöglich als Beamte, Spitzenbeamte sozusagen diesen Staat repräsentieren und auch die Verfassung schützen. Das ist schon, finde ich, ziemlich gewagt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dass Tino Chrupalla das jetzt nicht als Problem einräumt, das war uns vor dem Interview klar. Aber ich glaube, wir haben es nochmal deutlich gemacht, um was es da bei dieser Wahl auch geht.
Ja.
Und deswegen haben wir das auch redaktionell auch nochmal gezeigt.
Ja, und trotzdem zeigt es eigentlich auch nochmal sehr gut, wie sich diese Partei in den letzten Jahren entwickelt hat, weil er eben sehr genau weiß, er kann sich auch nicht distanzieren, weil er sonst weg vom Fenster ist. Das haben andere Beispiele gezeigt. Das haben wir bei den ehemaligen Parteichefs gesehen, die sich mit dem völkischen Lager angelegt haben. Die waren relativ schnell raus. Tino Chrupalla hält sich auch deshalb so lange schon an der Spitze, weil er eben am Ende sich nie gegen diese Leute aufbegehrt hat und nie gesagt hat, dass die solche Personen mit so einer Vergangenheit eben nichts im Umfeld der AfD zu suchen haben.
Aus meiner Sicht kämpft ja Tino Chrupalla, ohne dass er das einräumen würde, schon seit Monaten oder vielleicht sogar noch länger genau gegen diese Leute in der Partei, beziehungsweise die kämpfen gegen ihn, die übernehmen, die greifen immer mehr Raum da drin. Und da quasi jetzt vorher auch noch sozusagen diesen Streit zu suchen, ist für ihn einfach schwierig. Und ich glaube, auch in der AfD ist sehr gut bekannt, das deutsche Parteienrecht macht es sehr schwierig, Leute aus einer Partei wieder zu entfernen. Das ist schwierig, das haben andere Parteien auch erlebt, wenn es Parteiausschlussverfahren gab, weil auch Gerichte gefragt werden. In anderen Ländern reicht da ein Parteibeschluss und dann ist jemand halt nicht mehr Mitglied. Und ich glaube, Tino Chrupalla hat einfach gesehen, diesen Kampf gewinne ich nicht, noch dazu gegen mehrere. Und dann bin ich vielleicht am Ende einfach nur nicht der Vorsitzende mehr.
Ja, noch dazu, dass er mit seiner Position da ja auch deutlich nicht mehr mehrheitsfähig ist in dieser Partei. Wir haben das auch beim Parteitag gesehen, wie ja doch sehr radikale Netzwerke sehr viel Macht jetzt auch in den Bundesvorstand reintragen. Von daher sieht man einfach immer weiter, das ist so eine Geschichte, die wir immer wieder erzählen, aber dass die Partei eben nicht auf einem Kurs ist zur Mäßigung, sondern immer weiter der Radikalisierung. Und da wird es immer schwerer, sich auch in diesem Zuge von dem Vorfeld zu distanzieren, obwohl es offiziell eine sogenannte Unvereinbarkeit gibt mit dem rechtsextremen Vorfeld.
Und die AfD diskutiert ja quasi, das auch noch aufzuheben. Mhm. Also auch noch diese Liste quasi. Wir wissen nicht genau, wer dann noch drauf wäre und wer nicht, aber es soll zum Beispiel auch nach 10 Jahren sozusagen eine Verjährung geben. Also wenn es 10 Jahre her ist, kann man dann auch rein. Und die Organisation ist ja schon über 20 Jahre verboten. Also keiner, der da drin war, ist quasi noch irgendwie in irgendeinem Bereich, wo das dann nicht ginge. Ich will nicht zu viel sagen, aber vorhin fiel mal ganz kurz der Begriff ehemaliger Neonazi. Ich habe gestern in diesem Moment an Wladimir Putin gedacht, der mal gesagt hat, es gibt keine ehemaligen KGB-Agenten.
Mhm. Wisst ihr, was mich auch sehr berührt hat und auch wirklich traurig gemacht hat? Wir hatten ja dann im Sommerinterview auch einen Beitrag. Da war ein Junge zu sehen, der im Rollstuhl saß und es ging um Inklusion. Und da habe ich wirklich, ich hab wirklich kurz geweint gestern, weil mir das so leid getan hat, dass da ein Kind im Rollstuhl kann nichts für seine Behinderung. Er soll dann nicht so inkludiert werden, dass er da mit anderen Kindern in der Schule sitzt, die keine Behinderung haben, sich ein bisschen normal fühlen kann. Die AfD ist da klar dagegen, ne? Gegen Inklusion.
Ja, ist sie. Ich würde auch in gewisser Weise erstmal noch vorsichtig an das Thema rangehen und immer offen auch, was gibt es für Gründe, das vielleicht auch kritisch zu beäugen und sagen, es gibt auch Probleme in den Schulen. Manche Lehrer haben auch wirklich Probleme, das überhaupt handeln zu können. Das sind ja eigentlich wirklich konkrete Punkte auch. Aber wir haben eben auch ja zum Beispiel die Chefin einer Einrichtung, wo Behinderte leben, gehört, die sagt, wenn es das wäre. Aber wir haben das Gefühl, für uns ist da gar nichts vorgesehen. Das Einzige, was passiert ist, wir werden wieder an den Rand gedrängt, da wo wir früher mal waren. Und das ist etwas, was einen schon sehr, sehr nachdenklich macht. Weil ich kann es gar nicht so gut beurteilen, aber ich würde mich auf das Urteil derjenigen verlassen, die es betrifft.
Also was man auf jeden Fall sagen kann, dass das AfD-Programm in Sachsen-Anhalt viele radikale Passagen hat, auch für AfD-Verhältnisse. Und da gibt es eben einmal keine Inklusion, aber es geht eben auch, wie die sagen, Kulturfremde in ihren Worten, Fachkräfte, die sie nicht haben wollen. Es geht auch darum, dass man, das ist ja ganz zentral bei der AfD in Sachsen-Anhalt, um die Kultur und die Kunst, dass man sagt, man möchte da nur noch Kunst und Kultur unterstützen, die deutsch sein, was immer das dann genau heißen soll, was ja indirekt viele sagen schon, dass es die Kunstfreiheit einschränkt. Also von daher sind da sehr viele radikale Forderungen und diese Forderung elektrisiert einen Teil der Gesellschaft, nämlich diejenigen, die die AfD wählen, aber den anderen macht es große Sorgen.
Wenn ihr jetzt nach beiden Sommerinterviews im ZDF mit Alice Weidel und bei uns jetzt gestern am Sonntag mit Tino Chrupalla vergleichen müsstet, nochmal Bilanz ziehen müsstet, was habt ihr nach den Sommerinterviews über die AfD gelernt, auch wenn ihr euch natürlich sehr viel damit auseinandersetzt, aber wenn ihr jetzt beide vergleicht?
Also ich fand schon, dass man bei beiden eben doch sehr stark diese Siegesgewissheit gespürt hat, diese Machtdemonstration. Bei Alice Weidel hat das ja dann nochmal perfektioniert, dass sie eigentlich auf gar keine Fragen eingegangen ist und eigentlich nur noch das erzählt hat, was sie sagen wollte. Bei Tino Chrupalla, finde ich, hat man schon auch gesehen, wie er sich da aus manchen Situationen rausgezogen hat und gleichzeitig aber auch einfach nonchalant da Fake News verbreitet hat, so muss man sagen. Er hat den menschgemachten Klimawandel angezweifelt, er hat aber auch von gefälschten Wahlen irgendwas geraunt, aber dafür keine Belege gehabt und am Ende war er irgendwo bei Einzelfällen und all das sieht man doch sehr klar, dass die AfD das einfach macht, weil sie weiß, die Wähler hinterfragen das nicht und es bringt ihnen vielleicht auch immer wieder neue Wähler dazu. Also aber auf jeden Fall, was man gesehen hat, ist, dass sie nicht versuchen, anschlussfähiger zu werden ans bürgerliche Lager.
Bevor du, Markus, antwortest, jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen, die ich gerne noch reinhören würde von Alice Weidel. Teilweise auch ihre Sprache. Ich glaube, wenn ich in einem Interview so sprechen würde als Frau mit Migrationshintergrund, würde sie wahrscheinlich sagen, ich bin nicht gut erzogen, aber sie selber rausgehauen.
Ich habe die Nase voll. Ich will nicht mehr angelogen werden von irgendwelchen Flachzangen, die da oben sitzen und irgendwas versprechen, genau das Gegenteil von dem tun. Hat das unser Land verdient? Unser Land wird kaputt gemacht.
Also da dachte ich, Flachzangen, das ist doch auch eigentlich, das
ich
sollte
den
doch
Begriff lange nicht mehr
Politiker
gehört.
Auch nicht sprechen, oder?
Ja, wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen. Ne? An wen richtet sich das? An wen? Was zeigt man damit? Ich habe vorhin gesagt, wenn man so eine richtige Außenseiterposition einnimmt, da kann man auch mal punkten. Wenn man so richtig mal vom Leder zieht, da kann man auch punkten. Also das sind bei gewissen Kreisen kommt das gut an. Es sagt auch etwas über das Temperament von Alice Weidel. Und ich finde, es sagt auch etwas wirklich von welcher Verachtung sie wirklich auf Politik und alle, die das sonst machen, schaut.
Das ist auch eine echte Verachtung, ne? Das ist nicht gespielt.
Das kam von ganz tief, glaube ich.
Würde ich auch eher sagen. Und sie weiß eben, dass das bei der Wählerschaft funktioniert. Sie streut das sehr, das kommt an bei den Wählern. Sie will diesen Hass auf diese Regierung forcieren, bestärken, damit eben die Wählerschaft immer mehr die AfD wählt. Das ist das Ziel der Ganzen, also da negative Emotionen zu streuen und gleichzeitig positive für die AfD. Es geht ja alles am Ende, das hat man eben auch in diesen Interviews gesehen, es geht nicht um Fakten, es geht um Emotionen und die wurden gestern Abend wieder bedient.
Markus, ich habe dich eben unterbrochen, habe deine Antwort gar nicht abgewartet. Nach beiden Sommerinterviews im ZDF und bei uns gestern, gibt's sowas, was du sagst, okay, das habe ich jetzt entweder nicht neu über die AfD gelernt, aber das ist mir jetzt gerade so im Gedächtnis geblieben?
Also ich fand jetzt auch in der Vorbereitung nochmal das Umfeld, die Menschen, die da mitkommen, die nicht in der AfD sind, die nicht Landtagsabgeordnete werden, die nicht im Fokus stehen, das sozusagen sich nochmal auch genauer anzugucken, auch mit den Kollegen hier aus dem AfD-Ressort im Hauptstadtstudio, mit den Kollegen, die dann noch viel tiefer drin sind beim RBB und beim MDR. Das ist schon etwas, was es in keiner anderen Partei gibt. Sowas gibt es einfach, egal wen man nimmt. Und es gibt auch, ja, auch Gewaltbereite im Umfeld der Linkspartei, würde ich sagen. Es gibt aber sowas gibt es im Prinzip in dieser Dimension einfach nicht. Und das ist das, was ich nochmal mitnehme. Das unterscheidet mindestens mal den Landesverband Sachsen-Anhalt von dem, was sonst so auf der politischen Angebotskarte steht. Und das ist das, was ich mitnehme.
Danke euch für eure Einblicke, für eure Antworten. Markus, dich hören wir nächste Woche wieder. Da hast du dann am Sonntag den Bundeskanzler zu Gast im ARD-Sommer-Interview. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und danke dir, Juli. Dich hören wir dann wahrscheinlich, sag ich mal, spätestens nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wieder. Schön, dass du auch hier warst.
Sehr gerne.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der ist nicht politisch. Vielleicht muss man von Politik auch mal irgendwann eine kleine Pause machen. Dann könnt ihr Alles in Butter hören. Da geht es jede Woche um gutes Essen, besondere Getränke und die Menschen dahinter. Es gibt Küchentipps und Inspirationen zum Nachkochen und Ausprobieren. Alles in Butter, jeden Donnerstag bei ARD Sounds. Genauso wie natürlich auch der Berlin-Code. Den könnt ihr da finden oder überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Danke euch fürs Zuhören.